Mayfield to throw under pressure. His pass is intercepted. C.J. Mosley picks it off. The Hayes in the barn, and the Ravens are in the playoffs. Mayfield with time throws, deflected and intercepted at the 40-yard line. Jimmy Smith. Jackson throwing down the seam. He's got his rookie tight end, Andrews. He's at the 30-yard line. Jets a tackle, 20, 10, 5. Touchdown, Ravens.
Good! Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des German Vlog Talks. Heute wieder mit Manuel Ahlheit. Hallo, Manuel.
Wunderschönen guten Morgen, Nils.
Und mit mir Nils-Lennart Zinser. Ja, Manuel, die Weihnachtstage schön verbracht.
Ja, die Weihnachten Gott sei Dank ein bisschen runtergekommen, obwohl ich so viel Arbeit habe im Geschäft und so weiter. Ja, war okay. Und jetzt noch Silvester ein bisschen genießen, dann in Ruhe. Kommt mir auch gelegen. Aber wie gesagt, die Arbeit dazwischen war brutal viel. Und deswegen muss ich mich ja mal entschuldigen an alle Hörer. Das war so unregelmäßig die letzten Wochen gekommen. Da bin ich auch viel mit dran schuld. Und meine Arbeitsstelle, aber ich hoffe, dass es jetzt langsam aufwärts geht.
Ja, dann sprechen wir doch direkt mal über ein paar News. Und ich würde sagen, wir fangen mit der neuesten News an, dass Lamar Jackson von der Local Media in Baltimore zum MVP benannt worden ist, zum zweiten Mal hintereinander. Kannst du die Entscheidung der Medien teilen oder hättest du dir einen anderen Spieler gewünscht?
Ich glaube, die Entscheidung ist richtig und die wird jeder nachvollziehen können, weil er einfach so wahnsinnig viel für das Team bedeutet und macht. Und wie gesagt, seine unglaubliche Präsenz, seine positive, jetzt gerade nachdem er auch zurückgekommen ist von der Covid-Erkrankung, ist ja wirklich unglaublich. Und der infiziert das ganze Team genauso wie letztes Jahr, deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Ich finde auch auf Platz 2 mit Marlon Humphrey wieder genau, eigentlich der richtige Zweite. Ja, also ich kann es gut nachvollziehen, das passt schon so. Ich denke mal, da wird jeder mit Soul einverstanden sein. Auch du, vermute ich mal.
Ja, also im Groben und Ganzen, man hat ja auch dieses Jahr wieder gesehen, dass dieses Team einfach mit Jackson besser ist als ohne. Da braucht man nicht drum herum sprechen, dass er das Team einfach viel besser macht. Von daher kann ich mit der Entscheidung auch d'accord gehen und ja, von daher brauchen wir auch gar nicht viel weiter drüber zu sprechen. Dann die nächste News ist, dass der erste Spieler der 2020er Draft Class entlassen worden ist, zum zweiten Mal mit Safety Geno Stone, der doch einen großen Hype in Baltimore bekommen hat. Pro Football Focus hatte ihn ja in der dritten Runde vom Talent her. Bevor ich an dich abgebe, ich denke, das ist, man muss halt schon einfach mal darüber nachdenken, dass er trotz unserer dünnen Secondary, die wir ja zurzeit haben, verletzungsbedingt entlassen worden ist, muss ja zeigen, dass die Ravens mit ihm so überhaupt gar nicht zufrieden sind. Oder wie siehst du das?
Also auf alle Fälle, ich meine, er ist immerhin ins 53-Mann-Roster benannt worden. Das fand ich jetzt schon mal, ja, ob das jetzt aus Krankheitsfällen und verletzungsbedingten Fällen jetzt der Grund war, das ist sicherlich so. Er hat aber dafür eigentlich zu wenig Snaps bekommen und auch in den Special Teams fand ich ihn eigentlich zu wenig. Hat er auch nichts gezeigt. Also da gibt es wirklich andere Special Teamer, wo jedes Mal konstant klasse Aktionen zeigen und da kam halt auch gar nichts von ihm. Und ich vermute mal, die haben ihn gewaved einfach wieder, um wieder Platz zu machen. Und ich gehe mal davon aus, dass sie dachten, dass sie ihn auch ganz normal wieder sein können, dass der das Waiver Wire durchläuft. Ich vermute mal, die sind jetzt vielleicht auch ein bisschen überrascht, dass Texans den jetzt genommen haben. Gerade bei Texas, da hat man eh das Gefühl, wer entscheidet da überhaupt noch irgendwas? Also, ja, so ganz nachvollziehbar ist es alles nicht. Ich denke mal, wie gesagt, sie hatten es vielleicht auf dem Schirm, dass sie ganz normal wieder auf die Practice-Squad sein können. Das ist jetzt halt schiefgegangen, aber mit dem Risiko lebst du ja immer und das war trotzdem bewusst, das wussten sie ja auch. Deswegen, ich denke mal, dass das verkraftbar ist für die Führung in Baltimore.
Genau, du hast es gesagt. Geno Stone wurde von den Houston Texans genommen und dementsprechend jetzt nicht mehr für die Ravens zur Verfügung. Die Ravens haben sich aber an einem anderen Safety bedient, von den Lions, wurde von den Lions gecuttet, Jaron Kears. Ja, hat bisher 59 Tackles, 1 Forced Fumble and 2 Pass Defenses. Ich denke, das ist einfach nochmal eine Verpflichtung für die Tiefe, gerade in der Secondary, die ja dann doch, wie ich ja schon erwähnt hatte, angeschlagen ist.
Ja, also es ist ein klassischer Move, sage ich mal. Wir sind auf Safety extrem dünn. Das sieht man ja an den Snap-Counts, dass Clark und Deshaun eigentlich grundsätzlich eigentlich durchspielen. Jetzt im letzten Spiel hat man ja schon wieder ein bisschen kurzmäßig Sorgen machen müssen, als Deshaun sich verletzt hatte. Und was halt dann dahinter kommt, ist halt dann wirklich bloß noch, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber so Resterampe, ne? Deswegen, ich kann das schon verstehen, dass da jetzt nochmal ein bisschen Verstärkung geholt wurde. Zumindest in der Hinsicht. Und wenn wir mal Dime spielen müssen, was jetzt dann vielleicht doch mal wieder vorkommen sollte in den Playoffs, sollten wir es schaffen, dass er da dann endlich diesen Dime-Safety abgibt, der uns ja eigentlich momentan wirklich komplett fehlt.
Ja. Und bevor wir jetzt aufs Spiel kommen, du hast es angesprochen, Playoffs, vielleicht nochmal eine kurze News mit Panther Sam Koch, wurde auf die Covid-19-Liste gesetzt. Und also Medienberichten zufolge ist es noch nicht ganz eindeutig, die Tests. Dementsprechend wurde jetzt nochmal ein genauerer Test gemacht, was nicht bedeutet, dass du trotzdem Sam Koch auf die Covid-19-Liste setzen solltest. Ja, was das für Spiel am Sonntag bedeutet, besprechen wir nachher. Ich denke, das war aber auch nur eine kurze News am Rande. Und wenn es mich jetzt nicht ganz täuscht, wird es dann das erste Spiel seit 15 Jahren, wo Sam Koch nicht spielen.
Genau. Wobei das, wie gesagt, es ist ein ungenauer Test gewesen. Und gut, jetzt muss er eigentlich normalerweise wieder diese 5 Tests in Reihe, dann müssen negativ sein. Aber das ist ja noch lang genug bis zum Spiel. Also sprich, er könnte tatsächlich Sonntag wieder aktiv gesetzt werden, sollten diese 5 Tests jetzt dann in Reihe alle negativ sein. Also ja, die Chance ist da.
Ich wollte gerade sagen, kommt ein bisschen darauf an, wann dieser Test durchgeführt worden ist,
genau,
der ungenau war, weil wenn es am Mittwoch gewesen ist, dann reicht's nicht, weil Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag sind nur 4 Tage. Wenn es am Dienstag war, hätten wir Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, dann wäre es der 5. Tag, dann könnte er noch aktiviert werden. Ja, wie du schon sagtest, müssen wir schauen, aber das ist dann auch was für nachher, wenn wir aufs Spiel gucken. Vorher schauen wir noch zurück auf das Spiel gegen die Giants und du hattest angesprochen, wenn wir es in die Playoffs schaffen, wir gewinnen 13-27 gegen die New York Giants. Währenddessen haben die Colts und die Browns verloren, was ja eine Grundvoraussetzung war, dass wir in die Playoffs kommen, dass mindestens ein Team von den Browns, von den Colts oder von den Dolphins verliert. Das ist eingetroffen. Nun sind wir auf dem 6. Seed, haben alles selbst in der Hand und ja, die Attitüde für Sonntag ist einfach: Win and we are in.
Genau.
Ja, was gibt es zum Spiel der Ravens zu sagen? Ich denke, das war einfach ein grundtypisches Ravens-Spiel. Den Run dominiert, immer wieder Pässe eingebaut. Ja, wie gesagt, ich hatte ja schon mal letzte Woche angesprochen, dass die Ravens-Offense mich immer mehr an die 2019er-Offense erinnert. Und das war auch hier der Fall. Wie siehst du das?
Definitiv. Also, ich meine, wir können den Break ja ganz klar ausmachen ab dem Moment, wo Jackson zurückkam. Oder dieses Pittsburgh-Spiel eigentlich schon, was ja für die Verletzung und fehlenden Spieler wirklich sehr gut war. Das war so irgendwie der Breakpoint für die ganze Mannschaft. Lamar spielt seitdem wieder auf einem komplett anderen Level. Die O-Line auch mit der Rotation auf der rechten Seite ist, ja, macht einfach nur Spaß. Die blocken wirklich hervorragend. Orlando Brown auf der linken Seite hat auch ein Wahnsinnsspiel abgeliefert. Der wird immer besser und den gefällt ja auch die linke Seite da. Das ist wirklich schön anzuschauen. Aber ja, es ist wirklich unglaublich, hartes Football, was die O-Line momentan spielt, und es macht einfach nur Spaß.
Ja, ich hatte ja mal zu Beginn der Saison gesagt, wir müssen auf First Down mehr passen. Jetzt sind wir am Sonntag bei First Down 17 Mal gelaufen und haben bei diesen 17 Mal 125 Yards gemacht. Das ist 7,35 Yards pro Run. Auf First Down. So, da kann jeder sich jetzt selber zusammenrechnen, wenn du 10 Yards brauchst, 7 Yards beim ersten Run. Das ist ultra effektiv. Ja. Und ja, ich finde auch gut, was die, da muss ich auch Greg Roman loben. Ich kritisiere ihn ja oft, gerade was Passing Game angeht. Was er mit der Run-Offense macht, ist einfach super. Jetzt gegen die Giants hat man auch wieder gesehen, wie er es schafft, die Defense auseinander zu spreaden, das heißt, das ganze Feld, die ganze Breite zu nutzen. Vor der Verletzung von Nick Boyle war ja dann doch alles sehr in der Box. Das, ne?
Ja, ja.
Viel beieinander nach der Verletzung von Nick Boyle und ja, dem wichtigsten Blocker der Ravens wahrscheinlich, versucht man das Feld wirklich in die Weite zu ziehen und dann mit einem Übergewicht zu agieren. Das heißt, man hat es am Sonntag auch sehr gut gesehen bei einem Play von J.K. Dobbins. Er war rechts Wide Receiver, ist dann per Motion ein Jet Sweep quasi gelaufen und auf der rechten Seite von der Defense aus waren zwei Defender und auf der linken Seite der Defense aus waren, glaube ich, ja dann die restlichen 9 Defender. Und die Ravens haben wieder ihren Counterback gespielt. Das heißt, der Defense End wird gelesen. Wenn er reincrasht, übergibt er den Dobbins den Ball. Wenn er abwartend spielt, behält Jackson den Ball und läuft seinen Guard und seinem Tackle hinterher. Und ja, so hat man es geschafft, dass die Ravens dann eine Überzahl bekommen auf beiden Seiten. Einmal hatte Dobbins den Ball bekommen und ist 14 Yards gelaufen, bevor er überhaupt den ersten Defender vor sich hatte, weil er den Outside-Linebacker, der da noch auf der Seite stand, ja locker auslaufen konnte. Also war er schneller als er. Und ja, dieses Run-Game macht zurzeit echt Spaß.
Ja, es ist absolut dominierend. Ich weiß nicht, was hatten wir insgesamt? 245 Yards Run-Game? Ich weiß es jetzt leider gerade nicht mehr genau. Ich glaube, irgendwie so war es, wenn es mir nicht ganz täuscht.
249.
Okay. Und jetzt muss man das natürlich wieder im Vergleich setzen zu, gegen wen spiele ich. Und man muss einfach sagen, dass die Giants D-Line eigentlich eine sehr, sehr, sehr gute D-Line ist. Sind Nummer 6, waren Sechster in der Rush-Verteidigung. Und die kriegen so viel Yards mal eingeschenkt. Und das für mein Empfinden, ich konnte es leider diesmal nicht so oft anschauen, die Wiederholung. Ich hatte einfach keine Zeit. Und für mein Empfinden war das alles sehr leicht. Ich weiß nicht, wie du dich da gefühlt hast, aber es sah sehr, sehr leichtfüßig und sicher aus. Also es sah nicht irgendwie
aber
so angeschaut.
Aber das kommt ja dadurch, dass du einfach diese zahlenmäßige Überlegenheit hast.
Genau, genau. Es sah, das ist, wie du schon sagtest, mit dem Greg Roman muss man da einfach mal loben. Wir kritisieren ja wirklich stark und haben lange kritisiert dieses Jahr. Wirklich unglaublich gut gemacht und auch die Gesamt O-Line Performance, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, die haben keinen Sack erlaubt, drei Pressures insgesamt. Und was ich noch viel, viel wichtiger eigentlich fand, ist, die hatten keinen einzigen Penalty. Und was hatten die dieses Jahr, was hatte die O-Line an Penalties? Ich glaube, wir sind teilweise verrückt geworden.
Ja.
Also das Ganze zusammen macht eben genau so, wie es eben gerade ausschaut. Toll, also ja, macht. Der O-Line ist wirklich gerade ganz, ganz stark. Sie ist von einem großen Schwachpunkt dieses Jahr zu wirklich jetzt sehr, sehr guten Stärke gereift.
Definitiv, definitiv. Also gerade am Sonntag haben 4 der 5 O-Liner auf einem sehr guten Level gespielt. Powers war ein bisschen schwächer als sonst, aber sonst auch DJ Fluker war unfassbar gut. Dafür, dass ich den auch sehr oft kritisiere und ihn als die Schwachstelle der O-Line ausgemacht habe.
So gefühlt, wenn ich kurz noch, so gefühlt habe ich eh das Gefühl, dass Fluker um Welten besser spielt wie in Seattle. Also,
Nee, dafür habe ich ihn in Seattle nicht gesehen.
Okay, also ich weiß halt nur, wie das geheißen hat, dass er zu uns rüberkommt, wie da die Seattle-Fans sich schon, na, viele gelacht haben, so, oh je, da kriegt er so einen. Und deswegen finde ich, dass ich finde ihn eigentlich bisher, klar hat er auch schwache Spiele gehabt, aber insgesamt finde ich ihn eigentlich eine wahnsinnig gute Addition.
Ja, genau. Also von daher, die O-Line spielt super gut. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist die Verletzung von McCary. Den yep. Drop-Off zu Skura hat man schon erkannt.
Im gleichen ersten Snap.
Ja, also die Snaps sind Katastrophe. Und ja, wie gesagt.
Das könnte auch eine.
Er kommt nicht mehr an seine Leistung von letztem Jahr ran. Und
naja.
Nee. Ist einfach nicht.
Genau. Also McCary ist wirklich, ich würde sagen, der Center momentan. Skura danach und dann hätten wir immer noch Boseman theoretisch wohl noch snappen können, wenn nochmal irgendwas wäre.
Nee, vor Boseman ist noch Colon Castillo.
Ah, Colon Castillo, genau, der ist noch davor.
Den ich tatsächlich gerne sehen würde über Skura. Also gut, ich habe jetzt relativ wenig von ihm gesehen. Nur das Pittsburgh-Tape, aber da hat mir gut gefallen und Skura hat im Moment keine Argumente für sich, auf Setters zu starten. Also warum nicht mal Colon Castillo, den ich sehr mag, ne, sein Tape gegen Pittsburgh für sein erstes Spiel als undrafted Free Agent war in Ordnung und warum nicht mal die Chance geben? Aber genau. Gut.
Gut,
keine Coaches.
Genau. Ich meine, wir schauen jetzt mal nach, ich denke mal, wenn wir dann ins Preview gegen Cincy gehen, kommen wir auf das Thema wahrscheinlich nochmal zu sprechen.
Genau. Sonst noch was zur Offense? Genau, was ich noch zum Run-Game sagen wollte, auch, ne, was ich gerade eben erklärt habe, das ist halt so schwer zu verteidigen und weil das einfach so gut designed ist, die Defense, die hat ja immer dann die Linebacker nach außen gehen lassen für den Zone-Read und das können sie jetzt halt nicht mehr und gerade die Mittellinebacker, die werden super gestresst durch dieses neue Run-Game. Und es ist halt super schwer zu verteidigen. Aber ich habe es schon auf Twitter gepostet. Ja, ich liebe es alles, was wir im Moment in der Offense machen. Aber wenn wir in die Playoffs kommen, dann brauche ich einen Plan B. Wir werden die Playoffs nicht gewinnen ohne Plan B. Und das macht mir am meisten Sorgen. Deswegen trete ich da ein bisschen auf die Euphoriebremse. Auch wenn wir jetzt mehrere Spiele hintereinander gewonnen haben, auch wieder relativ deutlich wie 2019. Aber mit Blick auf eventuelle Playoffs mache ich mir da wieder ein bisschen Sorgen. Da muss ich schon ehrlich sagen.
Ja, ist auch so. Weil du musst immer sehen, wen haben wir die letzten jetzt 4, 5 Spiele, gegen wen haben wir gespielt und wie haben wir gewonnen. Und egal wie, dieses Jahr, die NFL zeigt ja wieder, dass jeder jeden schlagen kann. Und was die Jets da die letzten 2 Spiele gemacht haben, das würde ja auch keiner erwarten. Und man darf sicherlich nie Gegner unterschätzen. Das ist das Schlimmste, was man machen kann in der NFL. Aber trotzdem sprechen Rekorde für sich letzten Endes. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Wir haben das gute Run-Game. Das muss jetzt wirklich laufen wie eine Lokomotive. Da darf eigentlich nichts einbrechen. Da bin ich voll bei dir. Und der Plan B, glaube ich, sehe ich bei uns nicht. Nicht wirklich. Deswegen, man wird sich auf die eine Sache wahrscheinlich extrem versteifen. Und die muss eben laufen. Und die Gegner, die jetzt da kommen, sind halt eine andere Hausnummer. Gerade sei es die Bills zum Beispiel, auch Titans, wobei die Titans wirklich eine sehr schlechte Defense haben. Da müsste man eigentlich drüber rollen können, aber ja, wobei also.
Wobei die auch besser wird.
Also ich fand es im letzten Spiel auch nicht gut. Also, ja, gut.
Es war ein bisschen Pech. An sich ist sie eigentlich ganz gut, aber gut. Da kommen wir gleich zu. Wen ich noch kurz in der Offense erwähnen möchte, ist Des Bryant. Zweites Spiel hintereinander mit seinem X. Ich finde es gut, dass die Ravens endlich eine Rolle für ihn in der Offense gefunden haben. Ich denke, das tut auch der Offense gut. Allgemein so Receiver und allgemein die Receiver, die spielen einfach besser im Moment. Miles Boykin, Hollywood Brown. Gerade über Hollywood Brown habe ich sehr viel gemeckert. Wir schreiben ja sehr häufig während des Spiels miteinander. Du kannst das bestätigen.
Ja, wer nicht, ne? Ich glaube, Hollywood Brown hat bei uns intern, glaube ich, das schwerste Standing von allen Spielern irgendwie.
Ja, genau. und ja, von daher, gerade die Receiver spielen besser. J.K. Dobbins mit seinem 5. Touchdown in einem Spiel hintereinander, also in den letzten 5 Spielen jeweils ein Touchdown gemacht, mindestens ein Touchdown gemacht. Hat mich sehr gefreut. Klarer Leadback.
Ohne Frage.
Unfassbar, wie der zu uns droppen konnte.
Ja.
Der passt so gut in die Offense.
Ja, und wie viele, und wenn man bedenkt, wie oft ist er, wie viele haben kritisiert diesen zweiten Pick, und jetzt ist es eigentlich der Pick, wo wahrscheinlich in der Offense mit am meisten ausmacht.
Weißt du, was witzig ist?
Was?
Für welchen Pick haben wir J.K. Dobbins bekommen?
Wir haben ihn bekommen für einen Spieler, wo wir abgegeben haben, und haben da ein Dings für bekommen, einen Pick. Ja, warte mal. Oh, dieser Second Round kam für
Hayden Hurst,
genau. Genau sowas.
Genau. Ja. Nee, da muss man halt einfach mal gegenstellen, will man lieber Hayden Hurst oder lieber J.K. Dobbins haben.
Die Frage stellt sich momentan wahrscheinlich überhaupt nicht.
Genau, also J.K. Dobbins gibt einfach der Offense im Moment so viel mehr, als Hayden Hurst es letztes Jahr getan hat.
Und da muss man ganz klar sagen, wenn da nichts dazwischen kommt an Verletzungen, ist er wahrscheinlich wirklich der Leadback der nächsten Jahre.
Ja, und harmoniert super, also dieser One-Two-Punch mit Edwards, mega gut. Und was ich auch noch richtig gut finde, das ist jetzt so der Abschluss, bevor ich Greg Roman in den Himmel lobe, findet Wege, Edwards und Dobbins gleichzeitig aufs Feld zu bringen. Das freut mich besonders sehr, hatte ich letztes Jahr schon häufiger gefordert, dass man mal beide Running Backs aufs Feld bringt. Ja, die Saison macht das, um die Defense noch mehr zu stressen. Und dementsprechend genug gelobt. Wenn du nichts mehr zu sagen hast, würde ich auf die Defense übergehen.
Offense. Nee, Right Receiver waren soweit abgehakt. Ja, die Runbacks hast du angesprochen. Nö, können wir, glaube ich, weitergehen.
Ja, dann gehen wir weiter. Und wir fangen an mit dem Pass Rush, mit dem Wiedererstarkten. Wir haben 6 Sacks gehabt. 2 davon von Chris Board. Das hat mich ein bisschen überrascht, als ich das gesehen hatte, weil mir ist es auf dem Feld gar nicht aufgefallen. Und wir hatten 11 Quarterback-Hits. Und auch davon 2 von Chris Board. Manu, wie hast du den Pass-Rush am Sonntag gesehen?
Also tatsächlich, ich gehe jetzt mal die letzten 3 Spiele ein bisschen zurück. Also Nummer 1, ich finde, dass Ngakoue das sehr gut macht, auch wenn jetzt viele sagen, er taucht nicht so auf dem Board auf, aber er bringt konstant Druck über diese Seite, und es ist immer so knapp teilweise, und genau das ist das, worauf die Offense-Line einfach achten muss, und das bindet eben einfach ganz viel Kapazitäten. Das mal so vorneweg. Und dann ist es der Pass-Rush ist ja eindeutig zweigeteilt auch dieses Mal, wenn man die Halbzeiten vergleicht. Aber das hat auch viel mit der Offense zu tun, muss man auch sagen. Und dass Wink einfach genau das macht, was die Ravens eben können durch das Scheme und was sie machen sollten gegen solche Quarterbacks einfach. Und es ist einfach extrem, extrem viel Blitzing, sei es aus einem guten Mix aus Man und Zone Blitzing. Und das hat man bei dem Spiel auch dann wieder gesehen, vor allem in der zweiten Halbzeit, war das ja eigentlich dann teilweise, eine Farce, was die O-Line dann von den anderen da zugelassen hat, von den Giants.
Ja, um das nochmal kurz zu unterstreichen, also die Giants hatten 47 Dropbacks, das heißt, wenn der Quarterback zurückgeht, um zu werfen. Die Ravens haben bei 27 von diesen 47 5 Spieler oder mehr gebracht. Das ist eine Prozentanzahl von 57%. Und sollte zu den höheren Prozentanzahlen von Wink Martindale gehören diese Saison.
Ja. Wäre mal interessant zu wissen, ob es überhaupt schon mal so eine hohe Blitzzahl gab. Also in den letzten Jahren. 57%.
Gerade überlegt, ob wir das schon mal getoppt haben.
Also es ist 57 noch nicht. Dieses Jahr, weil unser Durchschnitt ist eher weniger. Ich habe es nicht genau aufgelistet nochmal. Muss ich wieder graben, aber 57% haben wir dieses Jahr noch nicht. Da bin ich mir zu 100% sicher.
Und das war auch relativ, hat geklappt. Also gerade bei 6 Spielern, die zum Blitzen geschickt worden sind, war bei 8 Plays der Fall. Da haben die Giants insgesamt minus 5 Yards gemacht und haben 3 Sacks kassiert. Bei 7 Spielern oder mehr, das war bei 4 Plays der Fall, da haben die Giants minus 8 Yards gemacht und hatten 1 Sack. Was mich noch ein bisschen so stört, aber das setze ich jetzt erstmal in Anführungszeichen und sehe es noch nicht so gravierend ein, weil einfach unser Secondary im Moment gesundheitlich angeschlagen ist. Wenn wir wieder 4 Spieler, also der Four-Man-Rush, der ist einfach nicht effektiv. Da haben die Giants 20 Plays gehabt, haben dabei 122 Yards geholt und wir haben nur 1 Sack geholt. Wie gesagt, das lasse ich jetzt noch gelten, weil unsere Secondary im Moment angeschlagen ist und wir halt wirklich da auf dem Zahnfleisch gehen. Man merkt es auch ein bisschen bei Humphrey, habe ich das Gefühl, dass er einfach ein bisschen überspielt ist. Aber gerade für die Playoffs muss da dann doch wieder effektiver gearbeitet werden, gerade in dem Foreman Rush.
Ja, also für die Playoffs gibt es eigentlich gerade nur eins und das heißt, Smith und Peters müssen wieder halbwegs gesunde zurückkommen, ansonsten brauchen wir da nicht drüber diskutieren, wird es dann schwierig, weil du kannst auch nicht ständig diese hohe Pressure-Raten bringen, das geht einfach nicht. So schön, wie das mit anzusehen war, also ich meine, da konnte man ja wirklich feiern, die zweite Halbzeit, gerade bei diesen 6 Mann oder mehr Blitzen, einfach Cover 0, jeder sieht es und trotzdem, es funktioniert, es ist so schnell es wird so schnell durchgebrochen zum Quarterback, dass er einfach keine Zeit hat. Aber das wirst du nicht auf Dauer so durchziehen können und es sind auch Quarterbacks in den Playoffs, die das einfach nicht interessiert. Und es ist einfach so. Die damit umzugehen wissen.
Gerade wenn man an einen Pat Mahomes denkt.
Ja.
Aber so weit sind wir noch nicht. Erst müssen wir noch ein Spiel gewinnen und es wäre respektlos zu sagen, just the Bengals. Gerade die Bengals, die im Moment 4-10-1 stehen. Weil die Bengals sind in den letzten Wochen wieder erstarkt. John Harbaugh hat es auf seiner Pressekonferenz sehr gut gesagt. Sie spielen ihren besten Football der ganzen Saison, kommen aus einem Sieg gegen die Houston Texans mit 37-31. Und was dazu kommt, ich hatte es schon mal in der Facebook-Gruppe gepostet, die Bengals ist ein Division-Konkurrent und als Division-Konkurrent will man natürlich alles dafür tun, seinen Division-Konkurrenten aus den Playoffs zu hauen. 2017, wir alle erinnern uns, 4.12, Andy Dalton auf Tyler Boyd, 1 Minute vor Schluss, Game over, Ravens raus.
Genau. Das ist die größte Genugtuung, wo für einen Division-Gegner einfach da ist und das ist egal, ob das Woche 17 oder keine Ahnung was ist. Ich denke mal, da wird sich jeder dementsprechend, die werden die Hölle in Bewegung setzen, uns ein schweres Spiel zu liefern. Und das ist auch wirklich das Problem, wo ich sehe, ist diese Unterschätzung von diesem Spiel.
Genau. Das definitiv. Ich bin gespannt, wen wir bei den Bengals auf Quarterback sehen werden. Ich habe da jetzt leider nichts zu gelesen, aber gegen die Steelers.
Also ich vermute Brandon Allen. Der hat ein starkes Spiel gemacht beim letzten Spiel. Also der hat noch die besten Zahlen von allen. Also Finlay war ja der andere.
Genau, aber der hat die Steelers geschlagen.
Genau. Aber jetzt Brandon Allen war beim letzten und der hat einen Quarterback-Rating von 97 dann bekommen. Und der ist 28 und man kennt ihn eigentlich nicht. Und hat dann wirklich eigentlich extrem hohe Nummern rausgehauen. Also man muss ja erstmal so viele Punkte gegen Texas machen. Also trotz allem.
371 Yards.
Genau, also jetzt, ich weiß natürlich nicht, wie die Texans in der Verteidigung gespielt haben. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber man muss mit ihm rechnen, dass er spielt, definitiv. Und dann wird es interessant. Also da wird Wink wird am Anfang, denke ich mal, dann schön probieren dürfen und können, wie der Quarterback auf 4-Mann, 5-Mann, 6-Mann reagiert im Rush.
Ja, wir erinnern uns ja alle ans erste Spiel zurück, wo die Ravens Joe Burrow quasi nonstop geblitzt haben. Und dann auch relativ deutlich gewonnen haben. Ich weiß gar nicht mehr, 3-38 oder so. Ich weiß es gar nicht. Bin mir gerade gar nicht sicher, wie das letzte Spiel ausgegangen ist. Müsste ich jetzt nochmal nachschauen. 27-3 haben die Ravens das letzte Spiel gewonnen. Da haben sie auch nonstop quasi geblitzt.
Ja,
die
sehr O-Line viel geblitzt,
Die waren gnadenlos überfordert. Und ja, das Gleiche erwarte ich ein bisschen auch am Sonntag. Wobei, man muss natürlich auch sagen, die Bengals, die haben echt extrem gute Waffen. T. Higgins wird immer besser, der Rookie. Hat zum Beispiel jetzt gegen die Texans 6 Catches für 99 Yards gehabt. Alex Erickson hatte 6 Catches für 88 Yards. Und AJ Green kommt auch wieder zurück, hatte 4 für 64 Yards. Gerade AJ Green, der gegen die Ravens immer seine besten Spiele hat, gefühlt. Und genau. Wenn man auf den Injury Report guckt, Tyler Boyd, ihr bester Receiver, scheint nach einer Gehirnerschütterung auch wieder rechtzeitig fit zu werden.
Genau, also man muss das mal ganz klar so sehen. Also abgesehen jetzt mal von den Browns am Anfang des Jahres, kann man sich jetzt eigentlich zwischen Browns und den Bengals, muss man sich eigentlich, finde ich, entscheiden, wer das beste Wide Receiver Core und vor allem auch Tiefe hat. Weil, wie gesagt, T. Higgins, Tyler Boyd, AJ Green, Auden Tate, das sind wirklich sehr, sehr gute Receiver. Und dass T. Higgins so einschlägt, gut, der ein oder andere hat es vermutet gehabt. Er hat ja von allen am meisten Receiving Yards bisher. Genau das ist der Knackpunkt eigentlich bei uns mit unserer angeschlagenen Secondary. Und da kommen wir jetzt auch genau zu dem eben, wenn man das mal gleich als Übergang nehmen kann, eben ob Peters und Smith, wie wird die Entscheidung sein? Oder beziehungsweise können sie spielen oder sie können spielen und wir resten sie, um sie wirklich für die Playoffs fit zu bekommen? Und kriegen wir es dann mit den Backups geregelt? Und ich denke mal, das ist so eine gewisse Entscheidung, die ganz schön schwierig wird.
Also, wenn man jetzt auf den Injury Report guckt, das ist ja immer so ein kleiner Indikator. Wir nehmen gerade am Donnerstagmorgen auf. Dementsprechend können wir noch nichts Genaues sagen. Aber Marcus Peters ist zurück zum Training, hat limitiert trainiert. Das schaut schon mal ganz gut aus. Jimmy Smith hingegen hat nicht trainiert. Ob sie den da jetzt noch aus dem Training rausgehalten haben oder nicht, können wir natürlich nicht sagen. Das ist auf jeden Fall am Sonntag ein Matchup to watch, keine Frage.
Definitiv.
Und ich bin gespannt, wie die Ravens es angehen. Ich persönlich bin ja ein Fan von Double A, Anthony Averett.
der ist gut spielt.
Der auch nicht schlecht spielt. So, dann kannst du sagen, dann schon nochmal Jimmy Smith. Wenn Marcus Peters kann, bring Marcus Peters und Tremont Williams, den Slot-Cornerback, den vergisst man ja auch. Der spielt ja auch nicht schlecht.
Er spielt sehr absolut solide, also absolut gut. Hat schöne Szenen, ja.
Ist kein Lockdown-Cornerback, aber sagen wir es mal so, die Ravens werden nicht tief geschlagen.
Genau.
Du siehst wenig Big Plays. Und wenn, kommen sie meistens über die Mitte.
Ja.
Und, naja, und dementsprechend muss man gucken, wie wir es.
Genau. Also wie gesagt, das Wide Receiver Core ist sicherlich extrem stark. Und es werden halt Coaches Decisions werden, einfach wie weit sie gehen können. Vielleicht werden sie auch Peters bringen. Und wenn nach der ersten Halbzeit, dass wir eine komfortable Führung haben zum Beispiel, dann kann man das ja auch dann wieder runternehmen, die Snaps. Aber ich glaube, das ist genau dieser Knackpunkt, weil man ist einfach nicht definitiv drin. Man muss eigentlich oder man sollte eigentlich gewinnen. Und genau das ist es, ja. Wird schwierige Entscheidung werden.
Ja, dann kommen wir noch auf das andere Matchup. Unsere Run-Defense gegen deren Run-Offense. Jetzt am Wochenende 33 Läufe gehabt für 169 Yards gegen die Texans. Mit vollem Respekt, aber wir hatten diese Saison schon stärkere O-Lines und unsere D-Line spielt keinen schlechten Football.
Eigentlich spielt gerade für mich am besten Football vom ganzen Jahr. Auch jetzt mit Campbell, wo er auch definitiv, wo man sieht, er ist jetzt wieder wesentlich stärker. Nachdem sie nochmal geschont hatten, das war die richtige Entscheidung. Madubuike ist für mich persönlich direkt nach J.K. Dobbins eigentlich ja so der Rookie des Jahres eigentlich, zusammen mit Patrick Queen. Gut, das kann man noch so ein bisschen mischen. Aber Madubuike spielt fantastischen D-Line-Football. Dafür, dass es sein erstes Jahr ist. Unfassbar gut. Und wo man gerade noch sagt, im ersten Jahr ist es ja oft für D-Liner noch ein Stärkeproblem. Also von der Stärke gegenüber die O-Liner aus dem College raus eben. Und ich bin mal gespannt, wenn der, was der da gerade zeigt und was er aufnimmt, also Za'Darius Smith und Campbell nehmen ihn da ja ganz arg unter seine Fittiche, so wie man das aus Team-Reporter-Kreisen hört. Da ist man gespannt, was der da macht nach einer vollen Offseason als Profi. Und das wird sehr interessant. Und deswegen und Derek Wolf ist absolut das Lastentier, egal gegen den Run und den Pass. Also das ist momentan eine Gruppe, die unglaublich, unglaublich stark ist.
Genau. Wen man dann auch noch erwähnen sollte, ist Jihad Ward, der ja auch ganz gut spielt, sich da wieder zurückgefunden hat.
Wobei man da auch sagen muss, ja, ganz kurz, Jihad Ward eventuell wird vielleicht auch noch mehr Snaps jetzt dieses Wochenende kriegen, genauso vielleicht auch Ferguson, dass er wieder aktiv ist, der war ja ein healthy scratch das letzte Mal, da ja ein Garquist sich auch ein bisschen verletzt hat und eigentlich man nicht so wirklich weiß, was da der Stand der Dinge momentan ist.
Das stimmt, da hat John Harbaugh sich nicht in die Karten gucken lassen. Ja, drehen wir die Seite um und ich die denke... Die sind
von den Bengals.
Das ja, allgemein so die Offense, ich sehe im Moment noch nicht so, dass die Ravens da Probleme kriegen sollten.
Nein, also wenn die so in der Stärke, wie sie jetzt die letzten Spiele gespielt haben, sollte das eigentlich kein Problem werden. Vor allem nachdem die D-Line von den Bengals extrem angeschlagen ist. Also Atkins ist draußen, DJ Reader ist draußen, Dunlap haben sie ja weggetradet. Gegen den haben wir noch im ersten Spiel ja noch gespielt. Also die Line ist wirklich sehr mau besetzt. Den einzigen, wo ich da momentan noch immer so als X-Faktor sehe gegenüber unser Run-Game, ist eben Josh Bynes, der ja von uns kam, der eine gute Saison bei den Bengals spielt und der ja unser System auch eigentlich gut kennt.
Genau. Das erwarte ich. Also du hast gesagt, da brauchen wir eigentlich nicht... Also... Eigentlich sollte es kein Problem für unsere Offense sein, gerade mit dem, wie wir schon eingangs erwähnt hatten, mit unserem Run-Game, der es einfach eine Defense vor große Probleme setzt, mit unserer dominanten Offense-Line. Aber gut, es ist, wie wir schon gesagt haben, es ist ein Division-Spiel, es geht um die Playoffs, es geht bei den Bengals darum, uns rauszuwerfen und da werden dann nochmal Kräfte frei, sage ich jetzt mal, die wir so bisher noch nicht gesehen hatten.
Genau, das ist das Problem. Und genau die Zusammensetzung, ich meine, so wie wir drüber reden, hey, Offense eigentlich kein Matchup, Defense trotz Verletzung eigentlich eine sichere Kiste gegen einen Ersatzquarterback. Und genau das ist eben das Problem. Das ist so denken Spieler auch. Und du kannst als Trainer versuchen, wie du das willst. Du hast es immer im Hinterkopf. Und genau das ist das Problem, dieses Unterschätzen von so einem Team.
Ja, dann bevor wir... heute beenden, noch ein kurzer Blick auf den Injury Report. Ah, wobei, wir haben noch ganz vergessen, über Sam Koch zu sprechen. Der Panther, der vielleicht ausfallen wird, das würde dem Team einfach schaden, gehe ich mal von aus. Also Justin Tucker hat im College zwar gepuntet, aber dir fehlt ja nicht nur der Panther, dir fehlt auch der Holder. Ja, das wird spannend, wie die Ravens das auffangen können. Ich denke mal, dass wir dann sehen werden, dass die Ravens öfters auf Fourth Down gehen werden.
Davon ist auszugehen, ja.
Ja, gut.
Aber die Frage, mal. Genau, also das wird sich jetzt dann ja letztendlich zeigen. Was ich noch zur Offense-Line sagen wollte, wie du das jetzt denn sehen wirst, Mekari dann auch nochmal schonen für die Playoffs und Skura oder Castonelli starten lassen oder Mekari spielen lassen? Wenn er könnte. Was meinst du?
Wenn er könnte, dann spielen lassen, weil nochmal, wenn wir jetzt alle unsere Starter schonen, dann verlieren wir und dann sind ganz schön in den Playoffs drin.
Genau, genau. Okay, wollte ich nur...
Den Luxus haben wir leider nicht.
Nee, den haben wir nicht wirklich, genau.
Nee. Also lass deine besten Spieler spielen, wenn sie fit sind. Wie gesagt, in der Secondary oder auf Cornerback kannst du halt sagen, gut, wir lassen Averett spielen, weil der spielt in Ordnung, anstatt einen Jimmy Smith den da reinzuwerfen und sich größer zu verletzen. Da hast du die Alternative, die hast du auf anderen Positionen nicht. Das siehst du dann einfach auf dem Injury Report, also wie wir schon angesprochen hatten, Marcus Peters ist am Mittwoch zurück im Training gewesen. Jimmy Smith und Marlon Humphrey waren mit Rippen und Schulter beziehungsweise Knie und Schulter nicht im Training. Gut, wie schwer sie jetzt verletzt sind, das werden wir dann am Freitag im Injury Report sehen. Orlando Brown hat nicht trainiert, aber das war nichts wegen einer Verletzung, sondern einfach, ich denke mal, war ein Bad Day, genauso wie Calais Campbell. Mark Ingram war krank. Und ja, dann hat es ja auch noch angesprochen. Pat Mukkari hat auch nicht trainiert, hat es mit dem Rücken. Yannick Ngakoue hat es ja auch schon angesprochen, hat es mit was ist Thai? Ich weiß es gerade nicht. Und Willie Snead hat es mit dem Knöchel, hat auch nicht trainiert, aber wie gesagt, der Mittwoch Injury Report ist meistens nicht so aussagekräftig wie der am Freitag, den wir dann auf unseren Social Media Accounts teilen werden und wahrscheinlich auch was dazu schreiben werden.
Genau.
Ansonsten, Sonntag 19 Uhr. Ich glaube, es wird nirgendwo übertragen. Auf RAN oder DAZN wird es nicht übertragen, wenn dann nur auf dem Game Pass. Dein Tipp?
Also summa summarum glaube ich einfach, dass unser Offense rollen wird, gerade gegen so eine schwache Run-Defense, wie die Bengals jetzt momentan ist, und dann noch die Verletzung dazu. Also deswegen gehe ich da von einer hohen Zahl aus. Also ich gehe mal auf ein 34-10 würde ich jetzt gehen. Auch wenn das jetzt Division ist und eng und alles, aber sind wir mal ehrlich, der Anspruch muss eigentlich jetzt dann da sein, für das letzte Spiel das eindeutig zu machen. Ich meine, wenn es eng wird, klar, es kann immer irgendwann, wie gesagt, Division, das ist immer so eine Sache. Aber wenn ich alle Fakten jetzt einfach mal durchgehe, sollte es ein hoher Spielsieg eigentlich werden. Trotz allem.
Ganz so optimistisch bin ich nicht. Also ich glaube auch, dass wir viele Punkte machen werden. Ich gehe von einem Two-Score-Game aus, so 30, 15 oder so, wie jetzt am Sonntag gegen die Giants, wo wir 27, 13 gewonnen haben. Also so ein 30, 15 kann ich mir gut vorstellen, ja. Dann wünsche ich euch allen, hier schneit dementsprechend sehr schön, ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Lasst nicht zu viel knallen, haltet weiterhin Abstand und bleibt gesund und dann hören wir uns im neuen Jahr und hoffentlich zu einer schönen Episode von Playoff Football. Ciao, ciao.
Ja, auch von mir alles Gute. Kommt gut rüber. Und ich hoffe, dass wir am Sonntag ein schönes Spiel haben und dass wir uns nächste Woche dann hören und voll im Playoff-Modus sind. Ciao, ciao.